im letzten Jahr fast 30.000 Insolvenzen in der Bundesrepublik Deutschland. Jeden Tag gingen durchschnittlich 1.000 Arbeitsplätze verloren. Es sinkt die Zahl der wertschöpfenden Jobs, die Anzahl der Verwalter dieses Landes, die Anzahl der Bürokraten also, die steigt dagegen. Die Abgaben nehmen zu, selbst die Luft-CO2-Abgabe wird besteuert und schlägt sich auf die Verbraucherpreise nieder. Die Bundesregierung bezeichnet sich als eine Reformmaschine. Die Maschine allerdings dreht ziemlich frei und hohl. Reformen oder was als solche bezeichnet wird, die werden verschoben, in Kommissionen verlagert, was ein anderer Begriff für Aufschieben ist. Ein kleines Zitat an dieser Stelle. Es stammt aus einem Leitfaden für SPD-Bundestagsabgeordnete. Vielleicht werden die ja mal vom Bürger, vom Wähler gefragt, was habt ihr denn die letzten Monate eigentlich so gemacht, um unserem Land zu dienen, um Wohlstand zu schaffen? Jetzt kommt das Zitat. In nur 7 Monaten sollen die SPD-Abgeordneten ihren Bürgern sagen, in nur 7 Monaten haben wir das Fundament für die Zukunft gelegt. Ein historisches Sondervermögen für Investitionen, sichere Renten und so weiter geschaffen. Die SPD macht aus dieser Koalition eine Regierung mit Haltung für einen Staat, der investiert, anstatt kaputt zu sparen, Zitat Ende. Wobei ich noch anmerken will, dass das Sondervermögen, das sind Sonderschulden in einer Höhe, wie sie es vorher noch nicht gegeben hat. Soweit erstmal mit dem Grundsätzlichen der Wirtschaftspartei SPD. Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Thema: Findet die Wirtschaft nur noch in der Gastwirtschaft statt, glücksbesoffene Politiker? Ich bin Frank Wahrlich. Wenn das SPD-Lob stimmen sollte, warum wird dann das Kurzarbeitergeld vorsorglich verlängert? Glaubt die Regierung selbst nicht an ihre sedierenden Parolen? Axel Turk ist der Gesprächspartner heute. Er ist Unternehmer in Nordrhein-Westfalen. Sein Unternehmen der Aluminiumverarbeitung beschäftigt 65 Mitarbeiter aus 10 Ländern. Herr Turk, was geht in Ihnen vor, wenn Sie dieses programmatische Wort der SPD-Abgeordneten hören?
Ja, man weiß gar nicht mehr, was man darauf antworten soll. Wir sind ja hier in Lüdenscheid. Wir haben auch eine SPD-geführte Stadt. Und auch bei uns in unserer Stadt im Kleinen, sage ich mal, sieht es nicht sehr gut aus. Da kommen salbungsvolle Worte von unserem Bürgermeister. Wenn wieder ein Betrieb mit 190 Mitarbeitern zumacht, ein Aluminiumverarbeiter hat letzte Woche gesagt, dass er nächstes Jahr schließen wird. Und das macht einen eigentlich nur traurig, weil wir sind hier eigentlich eine Metallverarbeitungshochburg. Das Sauerland war ja immer ein Landstrich, in dem vom Mittelalter an schon Metall verarbeitet wurde. Und auch natürlich das Aluminium. Und wenn dann, ob das jetzt eine Gießerei ist oder ob das eine Strangpresserei ist, dann auf einmal die Tore schließt, das macht mich traurig. Und das scheinen aber die SPD-Genossen überhaupt nicht zu verstehen. Die haben nämlich in den letzten Jahren immer auch dann gegen rechts protestiert. Und das war immer wichtiger, als für Arbeitsplätze zu protestieren oder beziehungsweise um Arbeitsplätze zu kämpfen. Von daher macht mich das eigentlich sehr, sehr traurig, diese ganzen Bemerkungen, die, ja, man sagt, keinen Kopf und keinen Arsch haben. Das macht mich eigentlich sehr traurig, weil diese ehemaligen SPD, die mal eine Arbeitnehmerpartei war, die säuft ja im Moment total ab.
Stellen Sie doch einmal zu Beginn unserer Sendung Ihre Firma kurz vor. Was macht Ihr Unternehmen eigentlich?
Ja, wir sind so ein bisschen ein Exot. Wir haben 65 Mitarbeiter aus 10 Nationen, die arbeiten friedlich miteinander. Wir haben Gießmaschinen, die Aluminiumteile herstellen, und wir haben dann eine mechanische Bearbeitung, die die Teile praktisch in eine höhere Wertschöpfung überführt. Die werden geschliffen, gestanzt, also zum Beispiel Leuchtenteile, Maschinenbauteile. Wir machen nichts für die Autoindustrie und wir machen nichts für die Rüstungsindustrie. Ansonsten bedienen wir eigentlich alle Industriebereiche.
Was muss ein Unternehmer wie Sie denn machen, um an Aufträge ranzukommen? Müssen Sie da, sagen wir, Klinken putzen oder boomt das Geschäft und die Anfragen auf Herstellung von aluminiumorientierten Teilen kommt automatisch? Und gibt es auch, sagen wir, können Sie sich den Luxus leisten, dass Sie Aufträge ablehnen und sagen, das habe ich nicht nötig, das mache ich nicht?
Wir haben ein Vertriebssystem. Wir leben aber auch von unserem guten Ruf. Wir haben eine sehr gute Bewertung, wenn man jetzt mal auf Google zum Beispiel schaut, unsere Firma. Wenn man also Emil Türk, GmbH und CKG, wenn man das eingibt, dann haben wir 5 Sterne. Also wir sehen da ganz gut aus. Und wir haben natürlich einen Internetauftritt. Wir leben aber auch von unserem guten Ruf im Bereich von Wettbewerbern und überhaupt, also was nicht übers Internet kommt, sondern auch von bekannten Gießereien, die dann sagen, ah ja, derjenige macht so Kleinserien und macht Sachen, die die Großen nicht machen. Und das ist eigentlich im Moment unsere Marktlücke, dass wir alles das machen, was die Großen nicht wollen. Und das war eigentlich immer schon so, aber dass es im Moment so positiv ist, ist eben, dass die Großen, also die Großen meine ich jetzt die Automobilgießereien, unsere Wettbewerber oder Marktbegleiter, dass sie im Moment überhaupt keine Anfragen bekommen und dass es sehr, sehr traurig aussieht, weil jede Anfrage heißt dann irgendwann, es gibt einen Auftrag und das dauert aber alles eine ganze Weile, bis dann so ein Produkt, das Werkzeug hergestellt ist und solche Dinge überhaupt dann in Serie kommen. Wenn dann keine neuen Anfragen kommen, dann kommen dann auch keine Serien und das ist im Moment ein ganz großes Problem in unserer Branche, dass viele verunsichert sind und dass eben auch keine Neuprodukte, Neuinvestitionen oder Innovationen überhaupt angefragt werden. Und da haben wir aber im Moment Glück. Durch unsere Nische bekommen wir im Moment Aufträge und Anfragen.
Was macht es denn mit Ihnen, wenn Sie sehen, dass die größeren Konkurrenten in Anführungszeichen, dass die in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie die Einschläge kommen näher. Jetzt trifft es die Autozulieferer, die in wirklich schwierigen Zeiten sind, die Maschinenbauer. Wie gehen Sie damit um? Was macht das mit Ihnen?
Also es macht mich sehr traurig. Wir haben in Baden-Württemberg Gießereitechnik studiert. Wir haben da ein sehr gutes Netzwerk von ehemaligen Studenten, die, ich sag mal, auch in der WhatsApp-Gruppe sich unterhalten und wo dann die Nachrichten immer ganz, ganz schnell kommen, wo jetzt wieder Arbeitsplätze abgebaut wurden oder wo die Firmen komplett geschlossen wurden. Und das war eigentlich im letzten halben Jahr ganz extrem, dass viele Firmen, die Namen werden nicht sagen, Voith oder IAE Group oder im letzten Jahr war es Schulte und Schmidt, die Insolvenz angemeldet haben oder bei uns in der Nachbarschaft. Georg Fischer hat eine Firma verlagert oder ein großer Felgengießer hier, der hat auch das Werk geschlossen. Die Einschläge kommen näher. Das ist traurig. Die Arbeitslosigkeit steigt. Es ist furchtbar und ich bin auch in Verbänden organisiert. Auch in Berlin gewesen, zu Tagungen, wo dann gesagt wird, wenn unsere Vorstände von den Verbänden sich mit Wirtschaftsvertretern oder mit Vertretern aus der Regierung unterhalten, mit Staatssekretären, dass einfach gesagt wird, die 150.000 Arbeitsplätze in der Gießereiindustrie, die interessieren eigentlich überhaupt niemanden. Und das macht einen traurig, ja. Wenn man die ja noch persönlich kennt, mit denen man ein Bier zusammengetrunken hat und die kommen dann irgendwann nicht mehr und zu irgendwelchen Tagungen, dann heißt, wo ist denn der? Ja, der hat die Firma geschlossen. Das macht einen traurig, ja.
Wenn so viele Arbeitsplätze verloren gehen, wenn so viele Spezialbetriebe dicht machen, ihre Arbeitnehmer freisetzen, was ist denn eigentlich mit dem Argument, was ich immer in Berlin in der Politik höre, mit dem Facharbeitermangel? Haben Sie denn Mangel an Facharbeitern, wenn so viele entlassen werden? Ist das, ja, sagen wir, so eine Parole der Politik, um zu sagen, wir brauchen eine Migration, wo immer die herkommt, weil es fehlen in Deutschland Facharbeiter? Ihrer Meinung nach fehlen Facharbeiter?
Also Facharbeiter im Bereich Gießerei fehlen immer eigentlich noch Leute. Also jetzt gerade, wir haben unsere Firma umgestellt, mehr von Gießerei weg zu CNC-Bearbeitung und Fertigbearbeitung von Teilen. Und da brauchen sie eben Maschinenbediener, sie brauchen Zerspannungsmechaniker. Es ist ja teilweise so, dass in diesen großen Betrieben, die jetzt Pleite machen, wenn die jetzt zum Beispiel in Thüringen liegen oder in dem Saarland liegen, dann kommen natürlich die Leute, die da arbeitslos sind, die kommen da nicht zu uns. Und es ist teilweise so, dass die Mitarbeiter von den Großbetrieben, die haben ja ganz anderes Lohngefüge. Die werden ja mit ERA bezahlt, sind gewerkschaftlich sehr gut organisiert. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen sehr hohe Löhne, die wir teilweise in unseren kleineren mittelständischen Betrieben gar nicht bezahlen können. Also man sieht es ja jetzt auch, was in Stuttgart und so weiter los ist. Da werden ja auch noch teilweise Leute gesucht. Aber wenn einer als Gabelstaplerfahrer schon 60.000 Euro verdient und einer im Einkauf irgendwo über 100, 120.000 Euro verdient, wie wollen sie so einen in einen mittelständischen Betrieb integrieren? Die sind alle sehr gut bezahlt worden, die haben sich vollgesogen und diese Löhne, die da bezahlt worden sind in diesen Großbetrieben, insbesondere bei den großen Automobilisten, die kann kein Mittelständler bezahlen, das ist so.
Aber dann ist das Facharbeiterproblem so ein Gabelstaplerfahrer, der läuft unter Facharbeiter. Aber sowas kann man lernen. Das ist ja wie eine Anlerntätigkeit. Man macht einen Gabelstaplerführerschein und ist dann einsetzbar. Aber es scheint offenbar an einem Lohngefälle auch zu liegen und vielleicht auch an der Willigkeit, Mobilität zu zeigen, wenn es Millionen Arbeitslose gibt.
Ja, und auch die Motivation. Wir probieren ja auch immer sehr viele Leute aus, die bei uns Probearbeiten, die dann bei uns an den Maschinen stehen. Und wenn man 10 ausprobiert hat, dann bleibt vielleicht einer oder zwei. Das ist also schon krass. Das ist schon immer noch ein Problem, ja.
Aber was meinen Sie denn mit Motivation? Haben die Leute dann keine Lust oder können die das nicht vom Handwerklichen her?
Die brauchen das nicht. Die brauchen das nicht, weil sie halt über das Bürgergeld oder die soziale Hängematte bleibt ja nur wenig mehr übrig, wenn ich arbeite. Und da ist natürlich die Bereitschaft dann zu arbeiten gering.
Es gab ja mal sowas wie eine protestantische Arbeitsethik. Dafür war Deutschland ja bekannt, eine Arbeitsethik, dass man sagte, Arbeit ist ein Sinn an sich, das strukturiert das Leben und es macht mich letztendlich auch zufrieden.
Ja.
Sehen Sie denn bei den vielen Leuten, die bei Ihnen Probe arbeiten und dann nicht mehr arbeiten, sehen Sie denn, dass es sowas wie eine Arbeitsethik gar nicht mehr gibt, sondern nur noch eine Ethik des Geldverdienens?
Das könnte ich unterschreiben, ja, das ist so. Also ich sehe da eigentlich keine Arbeitsethik mehr. Ich glaube, je größer die Städte werden, desto schwieriger wird das, noch Leute zu bekommen. Vielleicht ist es irgendwo auf dem Land, noch in ländlichen Gebieten, noch etwas besser mit der Ethik. Aber ich glaube, je größer die Städte werden, desto schwieriger wird das, dass man noch Personal bekommt. Das ist so. Und die Ethik, also im Bereich von Ethik habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich bin Jahrgang 64. Ich meine, wir sind alle damals etwas anders groß geworden. Heute gibt es eben auch eine Work-Life-Balance. Ich meine, bei uns gibt es zum Beispiel auch kein Homeoffice. In der Gießerei kann ich nicht mit dem Homeoffice an der Maschine stehen. Das gibt es bei uns nicht. Aber das ist natürlich bei vielen Dienstleistern oder auch bei den Behörden oder auch bei vielen im Büro, dass da heute schon Homeoffice, dann hat gesagt, wie viel Tage muss ich denn in die Firma kommen und wie viele Tage darf ich ins Homeoffice? Also wenn ich dann höre, ja, ich einen Tag oder zwei Tage bin ich in der Firma, die restlichen Tage bin ich im Homeoffice, bin ich vielleicht ein bisschen konservativ, kann ich mir jetzt für unsere Branche nicht vorstellen.
Ich wollte noch mal nachhaken zur Arbeitsmotivation. Ich habe ja als Student ja in einer Firma gearbeitet, die stellte Gummistiefel her. Das hat mir auch keinen großen Spaß gemacht. Ich habe das 6 Wochen lang durchgehalten. Andere, die haben 20, 30 Jahre dort gearbeitet, die hatten eine Motivation. Für die war das sowas wie ein Lebenssinn. Ist natürlich auch schon lange her, aber wie stellt denn ein Unternehmer und ein Arbeitgeber fest, dass er sagt, mit den Leuten kann ich keinen Mehrwert schaffen? Wie ist das in der Praxis?
Ja, ich meine, wir sind ja ein kleiner Betrieb. Wenn bei uns samstags gearbeitet wird, wir haben also eine 6-Tage-Woche eigentlich durchgehend, weil wir die Maschinen eben auch am Samstag und so besetzen. Und dann bringe ich halt am Samstag Frühstück in die Firma. Die Leute, die arbeiten kommen, die bekommen dann um 9 Uhr ein Frühstück. Das bezahlen wir und das motiviert die Leute. Ansonsten machen wir, wenn hier Citylauf ist oder es gibt E-Bikes, die man leasen kann, wo die Firma was dabei tut. Das sind alles so ein paar Sachen, um Leute zu motivieren. Das machen wir jetzt im Kleinen bei uns in der Firma. In so einem kleinen Betrieb, wo jetzt der Geschäftsführer und auch die Meister jeden mit Vornamen kennen. Und wenn einer ein Problem hat, dass das Auto kaputt hat und es muss eine Autoreparatur finanziert werden von 2.000 Euro, dann sagt er, ich habe die 2.000 Euro und ich könnte mir die die vorschießen und ich stotter die dann auf ein halbes Jahr ab. Das sind normale Dinge. Das haben wir aber immer auch schon gemacht. Also wenn man sich als Unternehmer mit den Mitarbeitern identifiziert und denen hilft, es sind ja Familienunternehmen und die Mitarbeiter, die jetzt 10, 20, 30, wir haben auch welche, die sind 40 Jahre bei uns, die gehören ja schon zum Inventar. Also da bin ich um jeden froh, der 10-jähriges oder 25-jähriges Betriebsjubiläum hat. Und solche Leute braucht man. Solche Leute braucht man nicht jetzt auch als Meister, sondern auch in der zweiten Reihe. Sie sagten gerade diese Ethik, dass ich arbeite, dass ich als Erfüllung sehe. Man ist immerhin doch 8 Stunden am Tag in der Firma. Ist man wahrscheinlich länger als mit seinem Ehepartner oder so zusammen. Die Arbeit ist ja ein Teil des Lebens. Ne? Diese Einstellung, die sehe ich im Moment bei vielen Leuten, vielleicht auch bei der jüngeren Generation, ist es vielleicht nicht mehr so ausgeprägt, wie es bei uns mal war.
Was treibt denn den Unternehmer Turk an? Was ist Ihre Motivation, eine Firma zu haben, Aufträge reinzuholen, Jahr für Jahr?
Mich motiviert sehr, wenn ich eine Zeichnung habe, eine Skizze habe oder einen 3D-Datensatz von virtuellen Teilen, die noch gar nicht existieren, ein Werkzeug in Auftrag geben darf und kann dann 3, 4 Monate später ein fertiges Teil sehen, was aus einer Idee entstanden ist und dieses Teil dann in den Händen halten. Ja, das freut mich, das motiviert mich. Und unsere Mitarbeiter, die das Teil dann so veredeln oder lackieren oder Gewinde schneiden, CNC bearbeiten, dass es dann hinterher verkaufsfähig ist und der Kunde sagt, boah, das habt ihr aber gut gemacht. Das motiviert mich. Also das macht mir einfach Spaß, als Ingenieur neue Kunden und neue Ideen zu verwirklichen. Und ich habe hinterher was in der Hand. Aus dem flüssigen Metall habe ich was Festes in der Hand. Und das ist eigentlich die Idee des Gießens. Das ist also das älteste Fertigungsverfahren überhaupt, dass man aus flüssigem Metall was erschafft. Und das hat mich von Kindesbeinen immer schon fasziniert, weil wir auch neben der Firma gewohnt haben. Und das hat mich als Kind schon fasziniert. Und das versuche ich eben auch an Auszubildende oder an andere, dass so dieser Funke überspringt. Wissen Sie?
Ja, das hat mir eben deutlich gemerkt. Ich entwickle auch schon eine Begeisterung. Herr Turk, gibt's denn Aufträge, die Sie ablehnen? Muss ich sagen, nee, mache ich nicht. Ich bin nicht drauf angewiesen.
Ja, wir machen jetzt für Rüstung, machen wir nichts mehr. Also für Rüstung, wir waren im Zweiten Weltkrieg, waren wir Rüstungsbetrieb. Also unsere Firma ist von 1929. Im Zweiten Weltkrieg haben wir Rüstungsprodukte hergestellt. Und wie gesagt, von meiner Familie, die hat auch dementsprechend bezahlt. Also von den 3 Jungs, die es gab, hat einer den Krieg überlebt. Rüstungsprodukte herzustellen, das mag ich nicht und das werde ich auch nicht mehr machen. Und da kommen dann Anfragen von Teilen, die ja für die Infanterie benötigt werden. Da waren jetzt vor einem Jahr war das knapp, für ein Nachtsichtgerät, solche Halterungen für einen Stahlhelm. Und die haben wir halt gesagt, das machen wir nicht, das lehne ich ab. Da hat der Kunde mich angerufen, hat gesagt, warum machen Sie das denn nicht? Ich sag so und so. Und da hat er dann auch Verständnis dafür. Und das kommuniziere ich auch offen und bekomme sehr positives Feedback.
Sie sind durch Ihre Arbeit im eigenen Unternehmen so etwas wie ein Mensch, der sehr schlau ist und über Industrie und über Arbeitsplätze Bescheid weiß. Sie waren jetzt, ohne in der AfD zu sein, sowas wie sachkundiger Bürger bei der AfD-Fraktion in Ihrem Bereich. Wie waren denn da die Reaktionen? Warum haben Sie das gemacht, dass Sie sagten, die SPD ist möglicherweise beratungsresistent, die versteht das, was Arbeit ausmacht, was Arbeiten ist, was Produzieren ist, versteht die nicht. Ich stelle mich als sachkundiger Bürger, und das ist ja fast wie eine Ehrenbezeichnung, der Alternative für Deutschland zur Verfügung.
Ja, dass überhaupt sachkundige Bürger gibt, das ist für mich jetzt auch ganz neu gewesen. Ist jetzt zum ersten Mal bei der Kommunalwahl. Aber bei mir ist es so gewesen, meine Frau und ich sind in den letzten 5 Jahren politisch aktiv geworden. Also ich war letztes Mal politisch aktiv, als ich an der Uni war. Da war ich AStA-Vorsitzender und danach bin ich eigentlich nicht mehr politisch aktiv gewesen. Habe immer brav mal als Unternehmer mein Kreuzchen bei der FDP gemacht und bin dann durch die letzten 5 Jahre, durch Corona und diese ganzen Geschichten, die da waren, sind wir, meine Frau und ich, zur Basis gekommen. Da bin ich aber jetzt vor knapp 2 Jahren ausgetreten, weil sich das auch alles in Richtung Parteien nicht so entwickelt hat, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich dann als freier Kandidat mich aufstellen lassen, in unserem Wahlkreis. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und jetzt eben bei der Kommunalwahl, da haben mich die gefragt, möchtest du danach nicht sachkundiger Bürger werden? Und weil ich eben mich für Sport und für Kultur interessiere, habe ich gesagt, ich gehe in diese beiden Ausschüsse und mache da mit, weil ich einfach als sachkundiger Bürger mich da einbringen möchte. Und ich bin ja kein Parteimitglied von keiner Partei. Und ich finde sowas eigentlich sehr gut. Ich bin auch nicht der einzige sachkundige Bürger. Die anderen Parteien haben auch sachkundige Bürger aufgestellt und musste dann so eine Art Gelöbnis ableisten jetzt bei der Ratssitzung, das nachsprechen, dass man sich für die Verfassung und so weiter einsetzt. Und das habe ich gemacht und ich freue mich auf die Arbeit. Ich finde das gut, dass natürlich verschiedene Leute, die mich jetzt kennen, sagen, um Gottes Willen, du bist bei der AfD, ich möchte nicht mehr mit dir auf dem Foto. Das sind so Sachen, wenn man sowas dann hört, dann denkt man sich, ja, was soll man darauf noch sagen, ja? Solche Bemerkungen gibt es.
Gibt es auch andere Bemerkungen, die sagen, das ist aber mutig, so eine Partei braucht auch Sachkunde und Sie mit Ihrem Unternehmen besitzen ja zweifelsohne Sachkunde.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier bei uns in der lokalen Presse, da gibt's, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, das nennt sich Come On, also es kommt von Ippen Media. Ippen ist ja ein relativ großer Medienmogul in Deutschland und da gibt's Come On und da werden eben auch bestimmte Berichte, die in der Zeitung sind, werden dann online veröffentlicht und da gibt's Kommentare und wenn Sie die Kommentare zum Beispiel jetzt gerade zu dem Artikel lesen, wo ich als sachkundiger Bürger in der Zeitung vorgestellt wurde, wenn Sie dann die Kommentare lesen, das waren glaube ich 8 oder 9 Kommentare, die waren nur positiv. Die waren nur positiv und da haben sie gesagt, schön, dass sich jemand, der sich für die Stadt Lüdenscheid einsetzt und als Unternehmer auch Flagge zeigt für Arbeitsplätze und für Wertschöpfung in Deutschland, dass so einer sachkundiger Bürger ist. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, über die positiven Kommentare.
Geht das mit sachkundigen Bürger für die AfD? Wird das in Verbänden, in ihren Arbeitsgemeinschaften irgendwie wahrgenommen und die Leute rümpfen dann die Nase oder sagen, boff, da hast du aber Mut, sowas zu machen? Und es geht ja tatsächlich um Sachkunde.
Ja, ich bin in verschiedenen Verbänden. Also wir sind zum einen bei der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Das ist ein Zusammenschluss von Metallerzeugern, Kupfer, Zink, Aluminium, die sich in Berlin 2-3 Mal im Jahr treffen und erzählen, was so passiert. Da bin ich jetzt die letzten Jahre öfters gewesen, habe da auch mal meine Meinung öffentlich kundgetan. Des Weiteren bin ich seit 3 Jahren im Vorstand der nordwestlichen Gruppe in unserem Gießereiverband. Nordwestliche Gruppe, das ist, sag ich mal, Nordrhein-Westfalen, geht hoch bis nach Schleswig-Holstein. Das sind Gießer, die sich dann auch 2-3 Mal im Jahr treffen. Und dann habe ich vor 2 Jahren mal den demokratischen Widerstand mitgebracht, die Zeitung, und habe die dann mal so bei verschiedenen einfach mal auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Leute, lest euch das mal durch mit unserer Gasmangellage und was da alles passiert gerade. Und da haben welche auch gesagt, sie haben sich durchgelesen und haben mir das zurückgeschickt und haben gesagt, ja, das ist alles vielleicht doch viel Verschwörung, aber sie haben es mal gelesen. Da habe ich mich drüber gefreut. Ja, aber die machen natürlich dann nicht öffentlich so den Mund auf und stellen sich irgendwo hin und sagen, ihr macht uns hier kaputt. Ihr macht uns hier kaputt mit dem teuren Gas. Ihr macht uns kaputt mit dem teuren Strom. Den Mut hat niemand.
Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich spreche mit dem Unternehmer im Aluminiumbereich Axel Turk. Ich bin Frank Wahrlich. Und es geht um die Wirtschaft. Es geht darum, ob Politiker überhaupt die Belange der Wirtschaft verstehen. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Herr Turk, der hat die Regierung angemahnt und sagte, wo bleiben denn die Reformen? Die Firmen leiden, der Standort verödet. Und er sagte, welche Reformen werden eigentlich gemacht? Und Dulger spricht von einem politischen Blindflug dieser Regierung Merz in Sachen Wirtschaft, in Sachen Arbeitsplätze, in Sachen Unternehmertum. Sehen Sie das auch so? Haben Sie da auch Schwierigkeiten?
Das allergrößte Problem, was wir haben, das spricht auch der Herr Dulger nicht an, das ist die Energie. Wir haben dadurch, dass wir früher günstiges Gas aus Russland bekommen haben, für die chemische Industrie, für die Gießerei, für die Stahlindustrie, haben wir das allergrößte Problem, dass das weggebrochen ist. Und wenn ich Wertschöpfung betreibe, und Deutschland hat ja nichts, Deutschland hat nichts im Boden, also dementsprechend müssen wir was im Kopf haben. So, und wenn wir, was wir im Kopf haben, mit unseren Ideen dann zu Gussteilen oder zu Automobilen oder sowas umwandle, brauche ich Energie. Und keiner von denen spricht es an, dass wir günstiges Gas brauchen aus Russland, weil wir brauchen 24/7 Strom und Gas. Sonst gehen die Lichter aus, und gerade die großen, vor allem die chemische Industrie, die ist derartig abhängig, die ganzen Prozessketten, um jetzt aus Gas oder aus Öl pharmazeutische, kunststofftechnische Produkte herzustellen, ohne Energie funktioniert das nicht. Die ganzen Prozessketten mit Katalysatoren und in diesen ganzen Raffinerien, das läuft alles mit Gas als Prozesswärme, und die brauchen das Gas auch als Grundstoff. Und wenn wir das für einen dreifachen Preis aus USA beziehen oder über irgendwelche anderen LNG-Terminals oder über Umwege über Indien, diese Verteuerung, ich habe da jetzt letztens auf unserem Verbandstreffen noch die alten Preise gezeigt. Ich habe die alten Preise von unserer Firma, wie der Hartbeck das gemacht hat, wie so ein Leierkastenmann, habe ich das als einlaminierte Folie hochgehalten und habe gesagt, wir haben 2019 noch 2 Cent für Gas bezahlt und 3,58 Cent für Strom. Das ist explodiert. Und wenn Sie heute sagen, ja, der Strom, das geht alles schon wieder runter. Aber wir müssen mit dem Strom und mit dem Gas wieder dahin kommen, wo wir mal waren. Wir müssen wieder bei 2 Cent oder 3 Cent fürs Gas sein und 5 Cent für Strom. Aber wenn Sie heute sehen, diese ganzen Netzentgelte, die wir bezahlen, die sind ja schon höher als das, was wir vor 6, 7 Jahren für die Kilowattstunde bezahlt haben. Und das spricht kein Herr Dulger spricht es an. Und solange wir nicht die günstige Energie haben, investiert auch niemand mehr, weil die anderen Länder, unsere Wettbewerber, Indien, China, im Moment geht unheimlich viel nach Indien, unheimlich viel geht nach China, die sind derartig günstig mit der Energie und natürlich auch mit den Arbeitskräften. Da sind wir weg vom Fenster, da bekommen wir keine neuen Anfragen. Also gerade jetzt die Automobilproduzenten, die bekommen keine neuen Anfragen, das geht alles ins Ausland.
Herr Türk, ich merke schon, Sie sind nicht so begeistert von der großen Transformation, die dieses Land unternehmen soll, wie die Grünen es sagen, wie die Sozialdemokraten es sagen. Die sagen, die Zukunft ist elektrisch und wir tun ja was für die Unternehmen. Wir senken die Strompreise durch Subventionen, wir senken die Netzentgelte durch Subventionen. Es wird ja nicht billiger, sondern es wird einfach Steuergeld dahin gepackt, wo noch ein paar Arbeitsplätze sind. Können Sie damit oder Ihre Unternehmer, können die damit leben noch lange? Oder ist das so, dass einem langsam die Luft oder der Lebenssaft, das ist ja Energie, abgedreht wird?
Ja, wie lange das jetzt weitergeht. Ich meine, wir sind ja über X alle ganz gut vernetzt, und da sind auch verschiedene Accounts, die nicht nur jetzt regional das sehen, wie sieht's in Lüdenscheid aus oder wie sieht's in der Oberpfalz aus oder wie sieht's im Saarland aus, sondern da wird ja wirklich von verschiedenen Stellen wird es da gebündelt, und dann kommt diese ganze Misere da ans Tageslicht. Ansonsten, wir leben hier in unserer kleinen Blase. Wir wird in Berlin oder in Hamburg keiner wissen, dass bei uns Norsk Hydro das Schrankpresswerk dicht macht. Wenn das nicht kommuniziert wird, dann ist es da ein Werk, was pleite geht, dann ist da ein Werk, was pleite geht. Das kriegt ja keiner mit. In ARD und ZDF wird das ja gar nicht genannt. Da wird gesagt, okay, in Dresden machen sie jetzt das Automobilwerk zu, oder in Duisburg gehen 11.000 Arbeitsplätze jetzt über die Wupper. Das kommt, aber diese ganzen kleinen Betriebe, die ja auch wichtig für die ganzen Wertschöpfungsketten sind, dass die wegbrechen, das wird ja gar nicht kommuniziert.
Ja, das ist manchmal in den Regionalzeitungen unter Vermischtes zu lesen. Ja, das sind keine wunderbaren Aussichten. Vielleicht hat deshalb ja die Bundesregierung und vor allem die formidable Arbeitsministerin Bärbel Baas, die über ein Budget von roundabout 200 Milliarden Euro verfügt, auch verfügt, dass das Kurzarbeitergeld verlängert wird. Ist das für Sie sowas wie eine Warnung, dass es keine wirtschaftliche Erholung geben wird, sondern dass über das Kurzarbeitergeld Entlassungen aufgefangen werden sollen?
Also prinzipiell halte ich das Kurzarbeitergeld für eine sehr wichtige Einrichtung. Wir haben selber im Jahr, ich glaube 2009, 2010 war ja auch eine ganz große Krise bei uns in der Firma. Und da haben wir über 23 Monate lang Kurzarbeitergeld unsere Mitarbeitern bezahlt. Also 24 Monate hätten wir es bezahlen können, 23 Monate haben wir es bezahlt. Und das hat mehr oder weniger unsere Firma gerettet. Die Krise, die jetzt ist, die ist viel, viel schlimmer. Es geht ja um Strukturen, die komplett im Moment in die Tonne getreten werden. Da gab es noch einen ganz tollen Vergleich vor einem Jahr bei unserem Verbandstreffen. Da waren wir in Eckernförde mit unserem Gießereiverband und da hat einer gesagt, unsere Konjunkturdelle ist im Prinzip wie eine Badewanne. Und zwar wurde gesagt, wir wissen nicht im Moment, wo wir uns befinden. Befinden wir uns auf dem Weg nach unten in die Badewanne, am Rand der Badewanne oder sind wir schon am Boden? Und eine Badewanne ist sehr lang. Wir wissen nicht, wie lang die Badewanne ist und wir wissen nicht, wie lang die Konjunkturdelle ist, bevor es dann wieder irgendwo hochgeht. Und diese Badewanne ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich. Und da kann ich Ihnen nicht sagen, wo wir uns befinden. Ich glaube, wir haben den Badewannenboden noch nicht erreicht. Es geht also noch weiter bergab.
Glauben Sie denn, dass die Politiker überhaupt begreifen, was Wirtschaftspolitik für so ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland bedeutet, was die Sorgen sind, was ihre Forderungen sind, was ihre Notwendigkeiten sind, um weiter erfolgreich produzieren zu können? Begreifen die das eigentlich?
Die folgen ihren Ideologien. Das hat ja nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Das sind ja ideologische Forderungen, die aufgrund von irgendwelchen Klimakonferenzen oder von irgendwelchen Zukunftsgespinsten, die die haben, einfach durchgedrückt werden. Das ist ja nicht mit Physik oder Chemie oder mit Naturwissenschaften begründet. Das wird ja nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegt, sondern es wird mit Ideologien gefüttert. Und diese Ideologien sorgen eben dafür, dass wenn da einer sich auch gegen so eine Ideologie ausspricht, ob es jetzt Corona war, wo ja auch nicht alle Wissenschaftler gehört wurden, sondern nur die Guten. Und genauso ist es ja jetzt auch bei der Energiewende. Da werden ja nicht die Leute gehört, die sagen, wir brauchen aber eine bezahlbare Energie. Und auch diese Wasserstoffdiskussion, wie wenn ich unheimliche Energien brauche, um Wasserstoff zu produzieren, das machen andere Länder ja gar nicht. Und diese Energie, die ich reinstecke, um Wasserstoff zu erzeugen, die ist ja weg. Das ist ja Luxus. Das bezahlen wir und sorgen so dafür, dass unsere Produkte immer teurer werden. Und die müssen dann subventioniert werden. Also ich mache ideologisch unsere Energie teurer. Und dann subventioniere ich die zur teure Energie wieder, um sie wirtschaftlich zu machen. Das heißt, ich pumpe da ja zweimal Geld rein. Was soll ich dazu sagen?
Ja, Sie klingen ein bisschen verzweifelt, weil offenbar die Politik viel zu wenig begreift oder es nicht sehen will. Eine Ideologie zu haben, ist natürlich prima, weil eine Ideologie erklärt alles. Da weiß man, es geht in diese Richtung Transformation und wir kommen in eine wunderbare Welt der elektrischen Energie, die wir irgendwie finanzieren und die irgendwie vom Himmel fällt. Lässt sie das manchmal verzweifeln und sagen, warum begreifen die das nicht? So schwer kann das doch nicht sein. Vielleicht lesen die ja auch gelegentlich mal Zeitung oder hören der Opposition im Bundestag zu, die ja so ähnlich spricht wie sie. Und mittlerweile reden ja auch Arbeitgeberpräsidenten und Chefs von Wirtschaftsverbänden genauso. Das klingt ja fast flehentlich schon. Begreift das endlich?
Da frage ich mich immer, warum haben die letzten 2 Jahre schon den Mund gehalten? Das ist ja das Problem. Wenn sie jetzt was sagen, es ist das Kind in den Brunnen gefallen. Als vor 2 Jahren das mit der Gasmangellage dann war und wir Gas gekauft haben, auf Teufel komm raus und so diese Gas- und Strompreise nach oben gedrückt haben über den Merit Order, da hat sich keiner gemeldet. Ja, da hat keiner den Mut gehabt, Leute, repariert die Pipelines, lasst es mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, schiebt's noch mal um 3-4 Monate. Da sind ja gerade die Energieversorger, die großen Vorstände der Energieversorger, die den Mund gehalten haben. Und jetzt werden die alle wach? Ich glaube, die haben alle in den Jahren sehr, sehr, sehr gut verdient. Und auch die Vorstände, die haben ihre fetten Tantiemen eingesackt. Und jetzt merken sie aber, Moment, da ist wieder einer pleite gegangen, da ist wieder einer weg. Da haben wir wieder Geld verloren. Ja, wir können ja auch Energie dadurch sparen, wenn man jetzt mal grün positiv denkt. Wenn immer mehr Betriebe weg sind, dann werden wir immer schneller, immer grüner.
Ja, so ähnlich hat der frühere Wirtschaftsminister Habeck auch argumentiert. Er sagte, oh, wir sind auf einem guten Weg in die transformierte Gesellschaft und in die CO2-Einsparung. Was er nicht sagte, der promovierte Philosoph auf dem Posten des Wirtschaftsministers, war, dass diese CO2-Erfolge in Anführungszeichen dadurch erreicht wurden, dass Firmen schlichtweg pleite ging und überhaupt keine Energie mehr braucht.
Genau, muss man nur andersrum positiv denken.
Ja. Aber meinen Sie denn, es braucht mehr Experten in der Regierung und bei den Verbänden? Fange ich doch mal an mit der Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas von der Sozialdemokratischen Partei. Hauptschule, Gewerkschaftsausbildung, Parteikarriere und dann eben die Karriere, die im Bundestag fortgesetzt wurde. Der Umweltminister Schneider heißt er, kommt aus Thüringen. Der ist gelernter Bankkaufmann, hat aber im Grunde nie berufliche Erfahrungen sammeln können, weil er mit Anfang 20 in den Bundestag kam. Und jetzt, weil er für Umwelt zuständig ist, sagt er, Benzin ist blöde, fossile Energien sind blöde, Kernenergie ist noch viel, viel blöder. Die Zukunft ist elektrisch und das Elektrische fällt uns vom Himmel. Windräder und Sonnenpaneele. Ich könnte jetzt noch so weiter aufzählen, selbst über Staatssekretärsposten, dass deren Erfahrung keine berufliche, sondern eine reine Parteierfahrung ist. Brauchst denn mehr Experten, dass die überhaupt schnallen, was im Mittelstand bei den Unternehmen los ist, was die brauchen?
Die Parteien, die sind ja im Prinzip alle gleich. Ich sag mal, auch bei der AfD gibt's ja Leute, die oben stehen und die nach oben wollen. Und auch da ist es ja schon so, dass bestimmte Meinungen parteikonform weggedrückt werden. Und das ist bei allen Parteien so. Das war auch bei der Basis so. Da gab es auch dieses Geplänkel, ob es jetzt bei der Werteunion ist oder ob es bei der CDU oder bei der SPD ist. Die Parteien sind alle gleich. Die Parteien brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen intelligente Menschen, die auch Geld verdienen müssen. Gibt ja immer gesagt, ach, die Politiker, die verdienen zu viel Geld. Aber wenn Sie jetzt wirklich mal die absoluten Experten nehmen, die ja in irgendwelchen Vorständen sitzen oder Physiker oder technische Vorstände, die verdienen ja weitaus mehr als Politiker. Aber der Unterschied ist, die haften. Die haften mit ihrem Unternehmen. Ja, wenn sie keine gute Arbeit machen, werden sie als Vorstand ausgetauscht. Im Grunde genommen brauchen wir eine Art Haftung, dass die Politiker für das, was sie uns antun, auch gerade stehen. Ob es jetzt ein Herr Spahn ist, ist ja das allerbeste Beispiel, der was weiß ich, wie viele Milliarden versenkt hat. Im Grunde genommen müssen diese Leute haften. Oder Herr Scheuer, der hat, glaube ich, 300 Millionen nur versenkt. Ich glaube, der Spahn hat mehrere Milliarden versenkt. Und im Grunde genommen müssen die Politiker für das, was sie tun, haften. Was auch jeder Unternehmer tut. Und von diesem Parteiengeflecht, da wiederhole ich mich jetzt, da müssen wir uns lösen. Wir brauchen dann unabhängige Kandidaten, die für die Bürger da sind und nicht für ihre Parteienkollegen. Und dieses Geflecht, was nur so eine Art Vetterleswirtschaft hochkommen lässt. Das ist ja das, was wir im Moment haben. Ist ja bei jeder Partei haben wir dieses Vetterleswirtschaft. Ob es bei den Grünen, da kann man ja stundenlang drüber auslassen. Was sind das für Leute? Ob es der Habeck ist oder die Baerbock mit ihrem gefälschten Lebenslauf. Was sind das für Leute? Wie konnten die überhaupt nach oben kommen? Da muss man sich wirklich fragen, wie die das geschafft haben.
Da gibt es ein Zitat von dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der hat sich, glaube ich, vor 15 Jahren hat er auch die damals jetzige Politikergeneration betrachtet und sagte, wissen Sie, der Unterschied, als wir in die Politik gingen, war, wir hatten eine Verantwortung für dieses Land. Wir hätten auch woanders reüssieren können, aber es haben sich viele Leute bereit gefunden, in die Politik zu gehen, nicht wegen dem Geldverdienen oder dem Renommee, sondern weil dieses Land Expertenwissen brauchte. Es brauchte Engagement, es brauchte Fachkunde. Fehlt das jetzt alles?
Ja, das fehlt. Solche Leute gibt es nicht mehr. Klare Antwort.
Bärbel Bas, die fühlte sich ja bei dem BDI-Tagung in Berlin von den Unternehmern schlecht behandelt. Die haben nämlich gelacht oder gekichert oder mussten einfach lachen, weil die Argumentation von Bärbel Bas, sie als Unternehmer müssen nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen als vorher, weil wir decken den Rest von Steuergeldern ab. Da wurde gelacht, da war sie dann sehr, sehr schlecht gelaunt, hatte dann später auf einem Juso-Kongress das auch nochmal wiederholt und sagte, ach, das sind diese Typen, alles Männer in Maßanzügen. Manchmal habe ich den Eindruck, sie redet wie jemand, der am Bütchen im Ruhrgebiet steht oder ein Pülleken in der Hand hat. Die bewertet die Politik viel zu einfach und versteht eben, sagen wir, ihr Handwerk und diese ganze Ökonomie nicht.
Das ist so, wobei ich natürlich dieses Lachen, weiß ich nicht, ob man dann jemand auslachen muss. Vielleicht hätte da auch jemand aufstehen müssen. Hier, ich möchte dazu mal was sagen. So ein pauschales Auslachen von so einer großen Gruppe finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut. Aber wenn einer aufgestanden hätte, hätte gesagt, Frau Baas, das, was Sie da sagen, das stimmt doch alles nicht. Das ist doch alles Geld, was Sie ausgeben, das kommt vom Steuerzahler. Ob das jetzt Steuer heißt oder ob das Sozialkasse heißt, es ist auf jeden Fall alles Geld, was von Arbeit den Leuten verdient wird. Aber diesen Mut zu haben, was zu sagen und aufzustehen und zu sagen, ich stelle Sie jetzt mal zur Rede, so ein Einzelner, der aufsteht, wie damals der kleine Junge, der gesagt hat, der Kaiser ist nackt, solche Leute, die haben wir nicht. Das ist eigentlich das Traurige. Ich habe das erlebt vor 3 Jahren, als Hendrik Wüst bei der Industrie- und Handelskammer in Hagen gesprochen hat, vor über 1000 Unternehmern. Und Sie wissen ja, dass bei uns die Autobahnbrücke, die ist ja kaputt gegangen oder ist gesprengt worden, weil sie verschlammt wurde, weil da in der Infrastruktur über Jahrzehnte nichts gemacht wurde. Und am Montag wird sie ja eröffnet vom Herrn Merz. Ja, und da war vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren, ja, vor 2 Jahren war es so, da waren diese ganzen Unternehmer, die haben sich da in der Industrie- und Handelskammer getroffen und Hendrik Wüst war auf der Bühne und hat aber mit keiner Silbe erzählt, dass er auch einen Teil zu dieser Infrastrukturkatastrophe beigetragen hat. Und die Unternehmer, die haben geklatscht über seine Rede. Da frage ich mich immer, warum sagen so wenig Leute, Herr Wüst, Sie müssen mal was zugeben. Sie haben da einen Fehler gemacht. Diesen Mut hat keiner. Und das Allerschlimmste war dann, dass er, obwohl 1000 Hidden Champions quasi im Publikum saßen von den ganzen südwestfälischen Unternehmern, dann ist er nach hinten durch einen Vorhang seitlich über den Seiteneingang ist er verschwunden. Und da muss ich sagen, das hat mich enttäuscht.
Aber vielleicht muss man eben wirtschaftspolitisch arbeiten, dass man in einem kleinen Bereich anfängt, in einer Kommune, im Kreis, dass man versucht, solche Nöte, die sie haben oder solche Ideen, die sie haben, dass man die in einem kleinen Kreis und dann ist es wie so ein Steinchen, was man ins Wasser wirft, gibt es größere Kreise und irgendwann kommt das oben an. Mittlerweile hat ja auch die AfD ein ausgezeichnetes Programm zur Wirtschaft. Die Partei ist auch in der Lage, einen Alternativhaushalt vorzulegen. Und vielleicht wird so eine Brandmauer, Sie haben ja auch verklausuliert darüber gesprochen, dass die von unten her aufgeweicht wird, indem man sagt, wir hören denen mal zu. Wir hören dem beratenden Bürger zu, weil er einfach Sachkunde hat.
Ja, genau, dass man da von unten anfängt. Zum Beispiel jetzt bei uns ist es so, Stadt Lüdenscheid hat natürlich jetzt die letzten Jahre auch durch die kaputte Brücke sehr gelitten. Einzelhandel hat gelitten. Sehr viele Geschäfte haben zugemacht. Überall sind die Fassaden schön bunt beklebt, dass man einfach sagt, wir wollen das jetzt gemeinsam anpacken. Lüdenscheid war mal eine der reichsten Städte Deutschlands im 19. Jahrhundert. Eine Industriestadt. Wir wollen, dass hier wieder Arbeitsplätze geschaffen werden und dass innovative Unternehmen hier hinkommen. Aber das passiert nicht. hier werden keine Industriegebiete aufgebaut. Und wenn ein Industriegebiet gegründet wird, dann gibt es unheimliche Proteste, weil da wieder eine Wiese betoniert wird. Und wir sind hier eigentlich sehr industriefeindlich. Also wir sind in unserer Stadt industriefeindlich und auch, glaube ich, in vielen anderen Regionen sind wir in Deutschland, sind wir industriefeindlich. Und das ist eigentlich schade. Und dann siedelt sich natürlich auch keine Firma irgendwo an. Hinzu kommen natürlich dann auch noch die hohen Energiekosten, dann die Planungskosten, die Behörden, die dann, ich weiß nicht, wie viele Aktenordner man einreichen muss zu allen Behörden, die natürlich dann auch nicht dazu stimmen, dass man eine Fabrik irgendwo hinbaut, auf die grüne Wiese.
Wird es denn schlechter werden müssen, bevor es besser werden kann, dass einfach der Sozialhaushalt nicht mehr finanziert werden kann, dass die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, erhöht werden muss, dass die Energie wesentlich günstiger werden muss? Brauchst du, naja, im Grunde eine neue Mentalität, um dieses Land nach vorne zu bringen? Ehemaliger Bundespräsident, der hat mal eine Ruckrede gehalten. Roman Herzog sagte, ein Ruck muss durchs Land gehen und er ist furchtbar verlacht und kritisiert worden. Braucht es einen Ruck und sehen Sie, dass sowas kommen könnte, einfach weil die Wirklichkeit den Politikern die vornehmen Türen eintritt?
Einen Ruck sehe ich im Moment nicht und ich wüsste auch niemanden, der diesen Ruck einleiten könnte. Meine gute Person kann man finden. Mir fällt im Moment keiner ein. Fällt Ihnen jemand ein, der diesen Ruck auslösen könnte? Mir fällt niemand ein. Aber auch die Technologie, die dann ja kommen müsste, die neuen Technologien, ich meine jetzt nicht Rüstung oder Drohnen, ja, oder irgendwelche Raketenwaffen, das meine ich jetzt nicht. Das ist für mich keine Innovation. Aber was haben wir denn für Universitäten? Wie viele Ingenieure haben wir im Moment, die wir ausbilden? Wie viele naturwissenschaftliche Fakultäten gibt es? Wie viele Studenten entscheiden sich für ein Ingenieurstudium oder für ein Chemie- oder Physikstudium? Da muss es ja von unten kommen. Da muss ja die Generation, die da heranwächst, die muss ja erstmal ausgebildet werden. Ich meine, ich bin jetzt 61. Wir werden das Ruder nicht mehr rumreißen. Aber was auch ganz schlimm ist, die ganzen Betriebe und die ganzen Industrien, die jetzt weggehen, die jetzt wegbrechen, ob es jetzt die Gießereien sind. Die Gesenkschmieden wird es treffen, weil auch keine Pleuel oder keine Stahlteile mehr für die Getriebe benötigt werden. Die chemische Industrie, das ist ein für Deutschland ganz wichtiger Industriezweig. BASF, wenn die irgendwann noch mehr da unten Anlagen stilllegen und Fertigungslinien, um was weiß ich herzustellen, irgendwelche Kunststoffe herzustellen, wenn das einmal weg ist, dann kommt das nicht mehr zurück.
Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, wir machen 2026 ein Jahr der Reform und Sie werden sich alle noch wundern, was wir reformieren können. Glauben Sie daran?
Ja, vielleicht eine Währungsreform, meint er die?
Ich habe ihn nicht gefragt, ich habe jetzt nur mal...
Also das würde ich jetzt tippen, da könnte ich mir eigentlich nur eine Währungsreform vorstellen. Was soll denn sonst an Reform kommen? Eine Währungsreform, dass wir unseren Euro loswerden und was kommt dann? Welche Reform soll da kommen? Ist doch alles festgefahren. Dadurch, dass weiterhin an der Brandmauer festgehalten wird, da ist doch überhaupt keine politische Diskussion möglich, um auch mal die andere Seite zu hören. Haben wir bei Corona schon nicht gehört, die andere Seite. Beim Krieg in der Ukraine hören wir die andere Seite auch nicht. Da sind wir dann gleich ein Putin-Versteher, wenn wir die andere Seite hören. Wenn wir sagen, repariert endlich die Pipeline, dann sind wir doch gleich in der Putin-Ecke. Und so ist es mit der Brandmauer genauso. Also ich war auch im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lüdenscheid. Ich habe gelernt, dass man mit allen Leuten sich unterhalten soll, dass man den Mund aufmachen soll. Aber das ist ja nicht möglich. Man darf den Mund nicht mehr aufmachen, um seine Meinung zu sagen. Und was soll denn da als Reform kommen?
Ja, sehen Sie, das ist einer der Vorteile vom Kontrafunk. Wir haben jetzt über Reformen geredet, über ausbleibende Reformen, über wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und Sie haben mir den Eindruck vermittelt in diesem Gespräch, dass Sie Leidenschaft haben für Ihren Job, aber auch eine große Zuneigung zu diesem Land, für das Sie als Unternehmer arbeiten, als sachkundiger Bürger zur Verfügung stehen. Was gibt Ihnen denn den Optimismus, dass man mit Leidenschaft für dieses Land, für diese Nation, für diese Kultur weiter sich einsetzen muss?
Ja, dass man immer wieder Leute trifft. Also wie gesagt, die letzten 5 Jahre, die ich mit meiner Frau hier erlebt habe, in Lüdenscheid oder auch in Berlin oder wo wir überall gewesen sind. Man hat so tolle Menschen getroffen, die das Wort Nein sagen können. die nicht immer nur Ja sagen, sondern die Nein sagen. Und die Leute, die Nein sagen, die haben ja auch Ideen, was kann man besser machen. Und das werden ja eigentlich immer mehr. Und ich sag mal, dieses ganze Lügengebirge, was sich durch Corona aufgebaut hat, wenn Sie jetzt sehen, welche Arbeit der Homburg macht oder jetzt bei der Enquete-Kommission, dass so ein bisschen Salamitaktik, da so ein paar Sachen da rauskommen. Vielleicht ist es irgendwann mal so weit, dass diese Leute, die uns das eingebrockt haben, von Frau Merkel angefangen bis zum Herrn Lauterbach oder Herrn Spahn, dass die alle irgendwann auch mal vor Gericht stehen und dass sie auch einen Richter finden, der dann nicht für die Regierung spricht, sondern für das deutsche Volk oder für die Bürger. Und dann müssen diese Leute, die müssen dann einfahren. In Stammheim ist ein Zimmer frei. Ja.
Das ist der Schluss unserer Sendung. In Stammheim ist ein Zimmer frei. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Kontrafunk. Wir haben uns über Wirtschaft unterhalten. Ich bin Frank Barlich. Mein Gesprächspartner war Axel Turk, Unternehmer in Nordrhein-Westfalen, ein Unternehmer im Bereich der Aluminiumverarbeitung. Und Axel Turk ist sehr leidenschaftlich gewesen und ich bedanke mich dafür. Das war ein interessantes und für mich auch kurzweiliges Gespräch. Herr Turk, Sie haben das allerletzte kurze Wort.
Ja, dann bedanke ich mich auch und ich wünsche mir eigentlich noch so fürs neue Jahr, dass wir endlich Frieden bekommen. Und ich habe gerade gesagt, Stammheim einfahren. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute, die in den letzten 4, 5 Jahren zu Unrecht als politische Häftlinge in Deutschland einsitzen, dass diese Prozesse, diese Schauprozesse aufhören, dass auch ein Rainer Füllmich aus dem Gefängnis kommt, so der Ballweg hat so lange gesessen, und dass die Ärzte für Aufklärung, dass sie auch freikommen. Das wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr und dass so Leute wie Journalisten wie Sie gibt, die das alles nach oben holen. Das finde ich wichtig.